habe hier noch den Stick in der Hand. Ich wollte ergänzen, dass auch die Präsentationen, die ihr seht, auf die Homepage hochgeladen werden, auch die von heute Morgen. Ich sage das deshalb, damit ihr nicht die Handys zückt, die Smartphones und alles abfotografiert wie heute Morgen. Da gingen gleich die Handys hoch. Braucht ihr nicht, ihr kriegt das alles hier. Und jetzt begrüßen wir auch die letzten Gäste noch, die Petra und ihre Begleiterin, jawohl. Und auch schön, dass ihr gekommen seid von Bad Griesbach und Rottal, Münster und Fürstenzell, jawohl. Und aus dem ganzen Bayerischen Wald, ne? Schön, dass ihr da seid. Kommunikation in Beziehung. Ihr werdet sagen, ja, so in dem Ambiente, da ist gut kommunizieren. Da stört kein Telefon, da sind keine Kinder, die am Rockzipfel hängen, da kann man gut kommunizieren. Aber im turbulenten Alltag, wo wirklich alles manchmal drunter und drüber geht, wie kann man da kommunizieren? Nun, die Bibel ist kein modernes Lehrbuch zum Thema Kommunikation. Wer das sucht, muss Schulz von Thun lesen oder solche Autoren. Aber die Bibel hat eine Menge zu sagen zum Thema Kommunikation. Ich möchte sogar behaupten, die Bibel ist Kommunikation. Gott hat geredet, Menschen haben es aufgeschrieben, er kann es durch den Heiligen Geist lebendig machen und er kann auch heute Nachmittag senkrecht vom Himmel in unser Leben reden. Das kann er und das will er auch. Hier in Jakobus 1, Vers 19 ist die gesamte Lehre der Bibel zum Thema Kommunikation wie in einem Brennglas zusammengefasst. Schaut mal, versucht das mal aufzunehmen. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das sind nur wenige Worte. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Es gibt ja eine Redewendung, die wir alle kennen. Reden ist Silber, Schweigen ist? Hat Jakobus von Schweigen gesprochen? Jetzt habe ich euch reingelegt, ja? Bei 10 Grad plus auf Glatteis geführt. Nein, Schweigen ist Gift. Schweigen ist Tabu. Schweigen macht alles kaputt. Nicht schweigen. Zuhören ist Gold. So müssen wir das umformulieren im Blick auf unsere Beziehungen. Natürlich muss geredet werden. Reden ist Silber. Heute redet einer hauptsächlich, aber sonst müssen die alle reden. Es muss geredet werden. Schweigen geht nicht. Und zuhören ist Gold. Verzeiht mir diesen kleinen plumpen Trick hier. Vielleicht prägt es sich dann besser ein bei euch. Ich muss ein paar Vorbemerkungen machen zum Thema Kommunikation. Schaut, ihr Lieben, dass wir überhaupt reden können, wir Menschen, ist eine Gabe und eine Aufgabe zugleich. Eine Gabe, ein Geschenk. Denn stellt euch vor, wir müssten jetzt eine Stunde in diesem Raum verbringen und keiner von uns könnte etwas sagen. Natürlich können wir mit Gestik ein bisschen kommunizieren, mit Mimik, mit Körperhaltung. Können wir ein bisschen nonverbal kommunizieren? Aber wie armselig wäre das, verglichen damit, dass Gedanken, die jetzt in meinem Schädel sind, ich kann die mittels Schallwellen an eure Ohren senden und ich sehe auch, wie ihr reagiert. Wir kommunizieren auch jetzt beim Vortrag. Ich sehe, ob ihr die Stirn in Falten legt. Ich sehe, wenn ihr leise den Kopf schüttelt. Ich sehe auch, wenn ihr einschlaft. Ich sehe alles von hier vorne, ja? Also wir kommunizieren auch jetzt beim Vortrag miteinander und das ist doch wunderbar. Wir können Gedanken, die wir haben, dem anderen mitteilen. Und er kann antworten. Und das geht ganz schnell. Das ist eine großartige Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat. Tiere haben auch eine Art von Kommunikation. Unsere Katze, wir hören an ihrem Miauen, ob sie gerade nur genervt ist oder ob sie Hunger hat. Die kann sich auch mitteilen, ja? Aber sie kann doch keine Gedanken rüberbringen. Das ist also ein Merkmal der Gottebenbildlichkeit. Gott ist ein redender Gott. Er hat uns so geschaffen, dass wir auch reden können zu ihm, haben wir eben gemacht, und untereinander. Das ist so ein großes Geschenk. Das haben die Tiere nicht, nur wir Menschen, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Und hier steht, es ist auch eine Aufgabe, nämlich für den von den beiden, der nicht so gern redet, nicht so leicht redet, nicht so flüssig redet, der sich immer wieder überwinden muss. Wir Menschen sind verschieden. Der eine ist extrovertiert, er redet gern, er redet viel, er redet auch manchmal zu viel. Und der andere ist introvertiert, nach innen gerichtet, und man muss ihm jedes Wort wie ein Regenwurm aus der Nase ziehen. Das ist kein schönes Bild, aber ihr wisst, was ich meine. Arnold Fruchtenbaum, den manche von euch auch kennen, der hat mal so eine Angewohnheit gehabt. Der hat Rabbi-Witze erzählt. Und ich habe es dem Oliver Bernhard eben schon kurz geschildert. Da hat er mal einen erzählt, der ist wirklich cool. Kommt ein Mann zum Rabbi und sagt zu seiner Frau, also über seine Frau zu dem Rabbi: Meine Frau, die redet, die hört nicht mehr auf. Wenn das so weitergeht, nehme ich das Gift. Sagt der Rabbi: Langsam, lass mich mal mit ihr sprechen. Der Rabbi geht rein zu der Frau. Eine Stunde, zwei Stunden. Nach 5 Stunden kommt der Rabbi raus und sagt zu dem Mann: Nimm das Gift. Tut mir leid, das war jetzt zufällig eine Frau, ja, die da so viel geredet hat. Ich kenne aber auch die umgekehrte Konstellation. Es gibt auch Männer, die dir die Ohren abquasseln können, und Frauen, die sehr still sind. Also derjenige, der nicht so gerne redet, er muss sich immer wieder überwinden und sagen: Ich will mich mitteilen. Gespräch bedeutet sich mitteilen. Und schaut, wie ich das geschrieben habe, ganz absichtlich: Ich teile mich mit. Also sich mitteilen heißt nicht nur eine Information. Eine Information ist etwas. Aber wenn ich mich mitteile, dann sage ich, was ich denke, fühle, hoffe, wünsche, mag, nicht mag, was mir wehtut, was mich verletzt. Das ist etwas aus meinem Inneren, nicht nur eine Sache, eine Information. Und das Gegenteil von sich mitteilen ist eben Schweigen. Und wir müssen nicht lange in der Bibel suchen. Wenn Gott geschwiegen hat, war es fast immer Gericht. Nehmen wir Abraham. Es gab eine Zeit, eine Periode von 13 Jahren in seinem Leben, da hat Gott nicht mit ihm geredet. In der Zeit baut er keinen einzigen Altar. Vorher sehen wir Altäre bauen, nachher sehen wir ihn Altäre bauen, in der Zeit nicht. Warum? Er war den fleischlichen Weg gegangen mit der Hagar, hat Gott nicht mehr mit ihm geredet. Gericht. Oder im Volk Israel gab es mal eine Periode, 400 Jahre, in der Gott nicht geredet hat. Von dem letzten der Schriftpropheten, Maleachi, bis zu dem letzten der Propheten, Johannes dem Täufer, 400 Jahre, hat der Himmel geschwiegen. Und ihr Lieben, das fürchte ich für mein Leben. Davor habe ich Angst, dass Gott nicht mehr mit mir reden könnte. Gott will immer mit mir reden, mit dir auch. Und es liegt nicht an Gott, dann sind unsere Ohren verstopft. Nicht mit Ohrenschmalz, sondern mit Geistlichem, mit Sünde, ja, verstopft, dass Gott uns nicht mehr erreichen kann. Und wenn wir das mal auf unsere Beziehung runterbrechen, vor allem auf die Ehe: Wenn ein Ehepartner plötzlich schweigt, also die Kommunikation abbricht, auf Null fährt, dann spielt er sich meist unbewusst als Richter auf. Also er merkt das gar nicht, aber er will den anderen strafen. Der hat etwas getan, was man nicht gerne hatte. Er hat etwas nicht getan, was man sich gewünscht hat. Dann wird er gestraft. Redet man nicht mehr mit ihm. Smalltalk fährt auf das Allernötigste runter. Und das dürfen wir nicht. Dann bedeutet Gespräch natürlich auch zuhören. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum uns Gott 2 Ohren und nur einen Mund gegeben hat? Stellt euch vor, das wäre umgekehrt. Es wäre nicht auszuhalten, ja? Es wäre nicht auszuhalten. Dass wir 2 Ohren haben, soll bedeuten, dass wir auch ab und zu mal zuhören. dem anderen. Dann werden wir nämlich hören, was er sagt. Wir werden auch hören, was er nicht sagt. Aber vor allem werden wir hören, was er meint. Und da muss man schon sehr genau zuhören. Und ich kann nur allen Ehemännern hier im Raum sagen, deine Frau wird es sehr, sehr schätzen, wenn du lernst, gut zuzuhören. Wenn du nicht da sitzt, kenne ich schon alles, ja. Hör ihr gut und aktiv zu. Das wird sie sehr schätzen. Und schaut mal, als meine Frau und ich geheiratet haben, vor 40 Jahren in Kärnten, Österreich, wo sie herkommt, da haben bei unserer Hochzeit junge Leute einen Sketch vorgespielt, so ein Anspiel. Und die haben ein altes Ehepaar gespielt. Die haben sich irgendwas in die Haare geschmiert, dass sie ganz alt aussahen. Und dann saßen sie am Frühstückstisch. Der Mann sagt etwas zur Frau. Sie hörte schlecht, sie war ja alt, hat akustisch nicht mehr gehört, hat zurückgeantwortet, aber aneinander vorbei. Sie haben sich dauernd aneinander vorbeigeredet und das war lustig, alle haben gelacht. Aber in der Ehe ist das gar nicht mehr lustig, wenn es Dialoge tauber gibt. Wenn man nicht zuhört, dann kann man nicht richtig aufeinander eingehen. Dialoge tauber, das hat mir gefallen, diese Formulierung. Darum habe ich es euch hier gezeigt. Und noch eine letzte Vorbemerkung. Hindernisse gibt es auch für eine effektive Kommunikation. Und das erste habe ich eben schon angetönt, wie die Schweizer sagen. Der eine ist extrovertiert, der andere ist introvertiert. Das heißt, die beiden müssen sich entgegenkommen. Der, der zu viel redet, der muss auch lernen, sich mal zurückzunehmen. Der, der wenig redet, der muss sich öffnen und sagen, ich will mich mitteilen, ich bräuchte es nicht. Aber mein Ehepartner, der leidet, wenn ich die ganze Zeit schweige, das legt sich drückend auf ihn. Also ihm zuliebe rede ich. Und das ist jetzt wirklich paradox. Oh, jetzt hängt hier irgendwie die Präsentation. So, die modernen Kommunikationsmittel, die wir lieben, die wir schätzen, für die wir dankbar sind, Smartphone, Tablet, Handy, habe ich schon genannt, alle möglichen Sachen, die wir haben, Telefon, kann ja auch noch telefonieren, die können gleichzeitig zum Hindernis werden für eine gute Kommunikation. Schaut mal, ich war in Württemberg mit meinem Auto zur Inspektion und wollte mittags was essen in einem bürgerlichen Lokal, gehe da rein in dieses schwäbische Restaurant und da steht diese Tafel auf dem Tisch. Dies ist ein Ort der Kommunikation, bitte verzichten Sie auf Handy und Laptop. Da habe ich gleich mein Tablet aufgemacht und dieses Foto gemacht. Ja. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Das müssen die jetzt schon auf die Tische stellen im Restaurant. Jahrhundertelang war klar, wenn man zusammen isst, wenn man eine Mahlzeit einnimmt, das ist eine Zeit der Kommunikation. Da kann man viel reden als Ehepaar, als Familie mit den Kindern. Heute Morgen habe ich den Ehepaaren gesagt, ein Großteil unserer Erziehungsarbeit ist am Tisch geschehen, da am Esszimmertisch, wo wir gegessen haben als Familie. Wir haben einen Witwer gehabt in der Gemeinde. Er hatte mit über 80, 85 seine Frau verloren. Er hieß Johannes. Dann habe ich ihn zum ersten Mal besucht, nachdem seine Frau heimgegangen war. Da habe ich gesagt, Bruder Johannes, wie geht es dir? Ja, insgesamt geht es mir gut. Aber weißt du, was ich am meisten vermisse? Ich kann mit meiner Frau nicht mehr reden bei den Mahlzeiten. Ich muss alleine mein Essen zu mir nehmen. Wir hatten immer so anregende Gespräche bei den Mahlzeiten. Das hat er am meisten vermisst. Da habe ich gedacht, das muss ich aber den Ehepaaren sagen. Nutzt die Zeit und stellt nicht den Laptop auf den Tisch. Das gibt Leute, die wollen da eine Vorabendserie gucken beim Abendessen. Die Frau möchte gerne reden mit ihrem Mann, weil er den ganzen Tag weg war und dann will der Kerl die Vorabendserie nicht verpassen. Bitte macht sowas nicht. Nutzt die Zeiten für die eheliche und familiäre Kommunikation. Darf ich das noch unterstreichen? Der Tisch ist das wichtigste Möbelstück der Familie. Und zwar der Tisch, an dem gegessen wird. Da gibt es zwei Dinge. Da gibt es Speise und Wärme. Speise, etwas zu essen brauchen wir, aber auch Wärme. Da werden Beziehungen gepflegt. Am Tisch, bei den Mahlzeiten. Machen wir nachher auch, wenn wir zwischendurch eine Imbisspause haben. Also wollen wir das mitnehmen. Wir, wenn ihr zu uns kommt, werdet ihr sehen, wir gehen während der Mahlzeiten nicht ans Telefon. Auch nicht ans Festnetz. Machen wir nicht. Wir hören, da ist ein Anrufbeantworter dran. Wir hören, wenn jemand in großer Not ist, das muss ich immer dazu sagen, sonst werden manche unruhig. Wenn jemand in großer Not ist, dann gehen wir natürlich sofort dran. Ja? Aber die meisten Sachen haben Zeit, kann man nachher erledigen, kann man zurückrufen. Ihr müsst euer Leben selber leben. So, das waren ernste Worte. Ich muss schon wieder etwas Auflockerndes einfügen. Habt ihr schon mal gehört, wie sich Worte so im Lauf einer Ehe verändern können? Vor der Hochzeit sagt er zu ihr: Mäuschen, pass auf, da kommt eine Pfütze. Ihr wisst, vorher sind die Kosenamen immer ganz klein. Mäuschen, Täubchen, Häschen. Später werden sie immer größer. Du Ziege, du Kuh. Aber bitte, 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 ihr bleibt bei den kleinen Kosenamen, ja? Bei den ganz kleinen Kosenamen bleiben. Nach der Hochzeit, pass auf, eine Pfütze. Mach dich nicht nass. Nach einem Jahr, Schatz, eine Pfütze. Nach 5 Jahren, latsch doch nett in die Pfütze. Nach 10 Jahren, das wusste ich gleich, wo eine Pfütze ist, da musst du reinlatschen. Nach 15 Jahre rede ich schon und du latscht immer noch in die Pfütze. Jetzt Achtung, nach 50 Jahren. Oma, es regnet, am besten wir bleiben daheim. So kann sich das verändern im Lauf einer langen Ehe. Und ich bitte euch, bleibt hier oben, hier bleiben, nicht darunter abrutschen. Ja? Schön hier oben bleiben, das ist gut. Jetzt machen wir einen Crashkurs. Schon wieder so ein komisches Wort. Wir machen einen Schnelldurchlauf. Ich möchte euch sagen, was meiner Frau und mir, wir kennen uns jetzt 45 Jahre, was uns in dieser Zeit wichtig geworden ist. Im Blick auf Kommunikation. Wir müssen unterscheiden regelmäßige und spontane Gesprächszeiten. Spontan heißt ungeplant. Und du musst ja nicht deinen Ehealltag minutiös durchplanen, von morgens bis abends. Es wird sich immer mal wieder ein Gespräch ergeben, das man nicht geplant hat. Im Auto, am Tisch, im Haus, selbstverständlich. Das ist spontan. Aber wir brauchen auch regelmäßige Gesprächszeiten. Und zwar sage ich, ein Ehepaar sollte unbedingt 20 Minuten, besser 30, besser noch mehr Minuten, mindestens am Tag alleine miteinander reden können. Alleine. Wenn hier Jungverliebte wären, die würden sagen, was? Habe ich da gerade richtig gehört? 30 Minuten? Die können 4 Stunden telefonieren und wissen nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ja? Und dann sage ich, ja, wartet mal ab, bis die ersten 1, 2, 3 Bambini da sind. Ja? Und dann werdet ihr froh sein, wenn sie abends endlich alle in den Betten liegen und ihr die halbe Stunde noch kriegt. Ich habe ja gesagt, mindestens 30 Minuten. Ihr dürft gerne den ganzen Tag reden miteinander, aber es gibt Ehepaare, die kommen nicht auf die 30 Minuten. Und da ist alles mit inbegriffen, auch die Zeiten bei den Mahlzeiten, und sie kommen nicht auf 30 Minuten. So ist die Kommunikation runtergefahren. Und dann, wer unsere Vorträge kennt, unsere Bücher vielleicht schon mal in der Hand hatte, weiß, Ehepaar Block hat noch eine besondere, regelmäßige Gesprächszeit, und das ist der Montagabend. Montag ist unser Eheabend. Das ist eine eiserne Ration. Ich sage nicht, dass sich unser Eheleben alleine an einem Abend abspielt. Glücklicherweise nicht. Aber das ist unsere eiserne Ration. Montag nehmen wir keine Dienste an. Montag werdet ihr mich nicht sehen. Neulich war ich mal montags in Ortenburg. Das war aber nur, weil ich am Dienstag weiter nach Österreich gefahren bin. Ja? Aber sonst normalerweise werdet ihr mich montags nicht sehen irgendwo. Da essen wir schon gemütlich miteinander, meine Frau und ich. Dann zünden wir eine Kerze an. Meistens bleiben wir im Wohnzimmer bei uns. Da zünden wir auch eine Kerze an. Wir trinken auch mal ein Glas Wein, nicht immer. Wir trinken auch mal Saft oder irgendwas, etwas Schönes, oder essen ein Eis zusammen. Wir machen irgendwas Schönes und dann lesen wir 20 Minuten, manchmal auch 30 Minuten in einem guten Ehebuch. Ja, habt ihr eben von Thilo auch gehört. Wir lesen in guten Ehebüchern. Und jetzt müssen manche Männer tapfer sein. Inzwischen haben wir mehr als 60 Ehebücher gelesen. Und wir haben aus jedem dieser Bücher gelernt. Aus dem einen mehr, aus dem anderen weniger. Das weiß man ja vorher nicht. Aber wir haben aus jedem dieser Bücher gelernt. Und einiges ist auch in diese Vorträge eingeflossen, die ihr jetzt hört. Und dann kann sich der Abend weiterentwickeln. Und meine Frau, ich höre die manchmal beten, da betet die: Herr, erhalte uns doch unser ganzes Eheleben lang diesen Montagabend, weil der so wichtig geworden ist für unsere Ehe. Und ich werde in ein paar Minuten euch noch ein Argument geben, warum dieser Abend so wichtig ist. Aber erstmal muss ich sagen, hier sitzen Ehepaare, die haben vielleicht schon seit Monaten nicht mehr einen Abend zusammen alleine verbracht, ohne dass der Fernseher gelaufen ist und andere da waren, sondern sie beide alleine. Die waren im selben Haus, aber er war da in dem Zimmer, sie war da, sie waren unter einem Dach, aber sie hatten keine Zeit miteinander. Und ich kann euch nur empfehlen, führt mal einen Eheabend ein, regelmäßig. Wenn es der Montag bei euch nicht sein kann, kann es ein anderer Tag sein, ein Donnerstag oder welcher bei euch am besten passt. Ihr werdet sehen, was das für ein Segen ist. Und ich weiß, da haben Leute angefangen, Eheabend machen, da saßen sie nebeneinander auf dem Sofa und die Frau hatte noch einiges angestaut vom Tag und wollte das erstmal ansprechen, dann ist er gleich hochgegangen und aus dem Raum und dann saß sie da mit dem Scherbenhaufen. Ja? Das war dann der Eheabend, hat mit Tränen geendet. Ihr Lieben, natürlich muss man das aussprechen, man kann nicht einen schönen Abend haben, wenn man innerlich voll Groll oder Unmut ist. Aber das sprechen wir dann aus, wenige Minuten, beten miteinander und Schluss. Und dann konzentrieren wir uns auf uns beide. Wir gucken auch manchmal einen Ehe-Podcast von André Töfs oder von Susanne und Markus Mockler, hier Schwaben, echte Schwaben aus der Nähe von Reutlingen. Großartig, ja, alles was hilfreich ist, nutzen wir für unsere eigene Ehe. Wir brauchen Input. Wir können nicht einfach sagen, ja, wir haben doch aus Liebe geheiratet, aber das ist vielleicht bei manchen 20 Jahre her oder 30. Immer wieder Input in die Ehe geben für die Beziehung und da hilft uns sehr dieser regelmäßige Eheabend. Probiert es einmal aus. Unsere Kinder, heute Morgen habe ich sie gezeigt, die sind beide 10 Jahre verheiratet. Die haben, ohne dass wir Druck ausgeübt haben auf sie, selbst einen Eheabend eingeführt. Die haben das bei uns gesehen und da haben sie es bei sich auch so eingeführt. Wir haben ihnen nicht gedroht, dass sie enterbt werden. Ja? Sie haben das von alleine gemacht. So, auf alle Weise kommunizieren. Ihr seht, dass ich nicht technikfeindlich bin. Da liegt mein Smartphone. Wir nutzen das. Meine Frau und ich haben heute schon wiederholt Bilder und Nachrichten hin und her geschickt. Sie ist in Ludwigshafen am Rhein, dient dort einer italienischen Gemeinde, den Frauen dieser Gemeinde. Ich bin hier bei euch. Wir sind immer in Verbindung. Das kann man ja nutzen, auch für die eheliche Kommunikation. Nicht schweigen, liebevoll reden lernen. Das betraf mich am Anfang unserer Ehe. Ich muss euch das erklären. Meine Frau hat irgendwas gemacht, was mir nicht so gut gefallen hat. Und ich habe gedacht, ach, lieber nicht ansprechen. Wenn ich das anspreche, am Ende eskaliert das und dann wird es nur noch schlimmer. Lieber runterschlucken, schweigen. Nein, das war falsch. Man schluckt und irgendwann kommt der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und dann werden Männer laut und Frauen emotional und setzen noch die Tränenwaffe ein und was dann alles kommen kann. Das ist nicht gut. Nicht schweigen, liebevoll reden lernen. Das kann man, kann beten und kann sagen, Herr, hilf, dass ich das liebevoll ansprechen kann und dann ist das gut. Nicht aufstauen lassen. Meinungsverschiedenheiten wird es in jeder Ehe geben. Muss man durchstehen. Wisst ihr, wo es bei uns am meisten Meinungsverschiedenheiten gegeben hat? Kindererziehung. Ich bin doch mit einer Lehrerin verheiratet. Nein, nicht deswegen, sondern meistens ist der eine der Strengere und der andere ist der Gutmütigere, Lockere. Das gibt viel Gesprächsbedarf. Ihr müsst euch abstimmen, ihr müsst an einem Strang ziehen. Aber wir haben das so gemacht, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung waren. Meine Frau hat mir immer gesagt, wie sie denkt. Und wenn ich anders dachte, hat sie gesagt, du bist der Mann, du bist das Haupt. So wie du entscheidest, so machen wir es. Und wenn das 5-mal passiert ist in unserer Ehe, dann ist es viel. Ganz selten war das. Aber dann haben wir das so gemacht und dann ging das auch. Richtig zuhören, ohne zu unterbrechen. Ich komme noch ein letztes Mal auf Zuhören zu sprechen. Ich war mal bei einem Ehepaar zu Besuch und habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich falsch gesetzt. Der Mann saß da und die Frau da und ich zwischen ihnen und mir ging es wie beim Tennis. Die konnten sich buchstäblich keinen Satz ausreden lassen. Rums fuhr der eine dem anderen in die Parade. Und dann unterbrach der wieder. Und so ging es am laufenden Band, bis ich gesagt habe, stopp, wenn einer von euch beiden jetzt redet, hält der andere gefälligst seinen Schnabel und wartet, bis der ausgeredet hat. Natürlich darf man nicht eine Stunde am Stück quasseln. Ja? Man redet 10 Minuten, dann macht man mal eine Pause, lässt den anderen darauf eingehen, hört ihm in der Zeit zu. So unterhalten sich erwachsene Menschen. Und bitte auch nicht unterbrechen mit der Floskel, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, dann hast du es ein bisschen höflicher gemacht, aber du darfst dem anderen nicht die Rede abschneiden. Du kannst etwas einwerfen, aber du musst ihn seinen Gedanken zu Ende führen lassen. Das ist höflich. Sich vor Verallgemeinerungen und pauschalen Vorwürfen hüten. Das sind die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Achtet mal jetzt auf gefährliche Worte, die ich verwende. Da sagt er zu ihr, immer lässt du diese blöde Kellertüre offen. Und sie sagt zu ihm, und du hast noch nie von alleine einen Staubsauger in die Hand genommen. Habt ihr die gefährlichen Worte gehört? Nicht Staubsauger, das ist kein gefährliches Wort. Aber immer und nie, das sind die gefährlichen Worte. Das sind Verallgemeinerungen, das ist pauschal, das greift den anderen an. Wenn man sagt immer, man meint oft, aber man sagt immer. Und der andere wehrt sich. Wir haben alle Gerechtigkeitsempfinden. Er meint selten oder sie, aber sie hat nie gesagt, ja. Und das greift den anderen an und dann wehren wir uns. Und das gibt Stress. Zum Beispiel, statt dass eine Frau zu ihrem Mann sagt, nie willst du mit mir Zeit verbringen, immer sitzt du an deinem blöden Computer. Da hat sie 3 Fehler in 2 Sätzen gemacht. Sie hat das Wort nie verwendet, sie hat das Wort immer verwendet, aber der größte Fehler war, sie hat den Computer blöd genannt. Ja? Das geht gar nicht. Also ihr seht, statt dass sie so redet, sollte sie lieber in der Ich-Form sprechen. Sie sollte sagen, Liebster oder Schatz oder wie du ihn nennst, ich habe das Bedürfnis, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Ich habe das Bedürfnis. Merkt ihr den großen Unterschied? Da drückt sie ihr Bedürfnis aus, ohne den anderen anzugreifen. Dann wird er zurückflöten, Liebste. Mein Chef hat gesagt, wenn das Projekt durch ist, darf ich jeden Nachmittag um 15 Uhr nach Hause. Halte so lange durch. So lange kann sie dann durchhalten. Ja? Das ist das Geheimnis. Du darfst in der Ich-Form sprechen, deine Bedürfnisse ausdrücken. Das ist nicht unbiblisch. Das kann sehr biblisch sein. Ich habe das Bedürfnis zu sagen zum anderen, und ich habe noch einen Tipp für die Schwestern unter uns, für die Ehefrauen. Macht bitte nicht den törichten Fehler und denkt so, wenn er mich lieben würde, dann wüsste er jetzt genau, was er zu tun hat. Dass er mir jetzt eine Wärmflasche bringen sollte oder jetzt einen Tee machen oder jetzt eine Decke bringen oder Teppich, wie die Schwaben sagen. Da macht nicht den Fehler, der ist doch kein Hellseher. Du musst bitten lernen, liebe Ehefrau, bitten lernen. Wenn meine Frau einen Wunsch hat, sagt sie, kannst du mir das und das bringen? Da hüpfe ich und springe ich und bringe ihr das selbstverständlich. Aber sie sitzt nicht da und denkt, wenn er mich lieben würde. Er liebt dich doch, aber er ist kein Hellseher. Bitte, wir müssen bitten lernen. Das ist biblisch. Bitten lernen. Macht das und das wird eurer Kommunikation guttun. Kritik nur in liebevoller Art äußern. Das ist ein heikles Thema. Ihr wisst ja, dass wir Deutschen als Weltmeister im Kritisieren gelten, ne? Wisst ihr das? Fußballweltmeister werden wir nur alle 20 Jahre so im Schnitt, aber im Kritisieren sind wir Dauerweltmeister. Wisst ihr, wie die Österreicher hier, unsere Nachbarn, über uns Deutsche denken? Wir hätten kein Blut in unseren Adern, sondern Korrekturflüssigkeit. Ja, wie kommen die denn da drauf? Weil wir denen schon seit Jahrhunderten auf den Deckel geben, den Schweizern auch, der große Nachbar da im Norden, ja? Und bitte mach das nicht liebevoll. Kritik, das kann man annehmen. Das ist schon schwer genug, liebevolle Kritik. Aber wenn die lieblos rübergebracht wird, so geistlich ist kein Mensch. Das kann man nicht annehmen. Das geht nicht. Das kann sich sogar kontraproduktiv äußern. Und ich bitte auch die Männer, jetzt eben habe ich die Frauen gebeten, sie sollen bitten lernen. Jetzt habe ich was für uns Männer. Seid ja vorsichtig mit Kritik an der körperlichen Beschaffenheit des anderen. Zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn und so weiter. Da haben sich manche Männer eine Suppe eingebrockt, die dürfen sie jetzt bis an ihr Lebensende auslöffeln. Seid vorsichtig. Die Frauen sind alle so hochsensibel, wenn sie mal einen Gramm zugenommen haben. Wenn meine Frau sagt, oh, ich glaube, ich habe was zugenommen, dann sage ich, bleib mal ganz gechillt. Ich liebe jedes Gramm an dir. So musst du antworten als Ehemann. Ja, und nicht da irgendwelche Forderungen stellen. Bitte mach das nicht. Und nicht so viel rumnörgeln, sonst kann das passieren hier. Heute bei der Arbeit hat mein Chef so lange mich angemotzt, dass ich aus Gewohnheit Ja, Schatz, gesagt habe. Ja, ja, das kann dann passieren. Guckt euch mal den armen Kerl da an, ja? Oder den. Passt auf mit der Nörgelei. Sein Schweigen erklären. Jetzt habt ihr mich. Eben habe ich euch reingelegt, habe ich gesagt, Schweigen ist Gift und Tabu. Und jetzt steht hier sein Schweigen erklären. Ja, es gibt für jede Regel eine Ausnahme. Es kann auch mal sein, dass dir wirklich nicht zum Reden zumute ist. So ging es mir. Ich kam mal von irgendwo nach Hause, hatte mich ein bisschen erkältet, war malat, wie man in Nordrhein-Vandalen sagt. Westfalen heißt das. Auf jeden Fall war ich so ein bisschen mundfaul, habe mich in die Ecke zurückgezogen, nicht viel geredet. Und meine Frau hat gedacht, was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm? Welche Laus ist ihm denn über die Leber gelaufen? Sie hat sogar gedacht, habe ich etwas falsch gemacht? Nein, meine Frau hatte nichts falsch gemacht. Ich hatte etwas falsch gemacht. Ich hatte mein Schweigen nicht erklärt. Wenn ich ihr gesagt hätte, ist alles in Ordnung, ich habe mich ein bisschen erkältet, dann wäre sie mit sämtlichen Kärntner Hausmitteln gekommen. Vielleicht wollte ich auch das gerade nicht. Aber egal, ich hätte ihr das Schweigen erklären müssen. Ja? Ich hätte das erklären müssen. Und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt angekommen. Die Kommunikation vertiefen. Vertiefen. Wir reden jetzt schon eine halbe Stunde über Kommunikation, aber wir müssen natürlich unterscheiden. Diese banale Alltagskommunikation, wer geht in den Elternabend, hast du diese Rechnung schon bezahlt? Natürlich, über die Dinge muss auch geredet werden. Aber es gibt tiefe Kommunikation, wo wir über unsere Beziehung reden. Das ist was ganz anderes. Und ich habe mal vor über 35 Jahren diese Stufenleiter der Kommunikation gefunden. Also eine Treppe. Ich habe nicht sofort aufgeschrieben, von wem das war. Ich nehme an, von Team F. Aber spielt keine Rolle, es ist gut. Schaut mal, wir müssen hier unten beginnen. Das sind zwei in den Keller des Schweigens und Richtens abgesunken. Alarmstufe rot. Die reden nicht mehr miteinander, sondern richten die Motive des anderen. Das macht er jetzt nur, weil er mir da eine auswischen will. Und sie sagt, ja, und er denkt irgendwas. Die Motive des anderen kennen wir doch gar nicht. Wir kennen manchmal unsere eigenen nicht mal. Das ist gefährlich. Und weil ich immer wieder höre, dass es das gibt, erzähle ich auch dieses extreme Beispiel. Da waren zwei so, haben sich so in die Sackgasse verrannt, dass sie irgendwann nicht mehr reden konnten und keiner hat es geschafft, den Anfang zu machen und wieder was zu sagen zum anderen. Und da hat ihnen ein Seelsorger den Rat gegeben, sie sollen zwei Kerzen ins Wohnzimmer stellen oder Schlafzimmer irgendwo hin und wenn der eine bereit ist zu reden, dann soll er die Kerze anzünden. Und als es soweit war, der eine hat die Kerze angezündet, da brannte nach kurzer Zeit die andere Kerze auch. Das ist extrem. Aber die mussten sich so helfen, um überhaupt wieder in Gang zu kommen mit der Kommunikation. Die Ebene des Grüßens ist nicht viel besser. Hallo Herr Meier, ist Ihre Frau schon aus dem Krankenhaus? Small Talk über den Gartenzaun. Viel zu wenig für die eheliche Kommunikation. Jetzt, ihr seht, ich nehme eine andere Farbe. Informationsaustausch. Okay, es werden nur Informationen ausgetauscht. Aber ich sagte eben, das gehört auch zur ehelichen Kommunikation. Und schaut mal, erst hier auf der vierten Stufe beginnt sich mitteilen. Hier teilt man noch etwas mit. Eine Information ist etwas. Aber jetzt sagt der eine zum anderen, was er denkt, was er meint, was er für gut findet, für richtig hält, was er mag und so weiter. Jetzt öffnet er sich und teilt etwas von sich mit. Und da muss es natürlich hinkommen immer wieder, aber es geht noch weiter. Eine weitere Stufe nach oben, Austausch über Gefühle, was wahrscheinlich den meisten Frauen hier im Raum viel leichter fällt als uns Männern. Meine Frau kannst du nachts um 2:30 wecken, dann kann die gleich über ihre Gefühle reden. Also wenn du mich um 2:30 weckst, habe ich auch Gefühle, aber keine guten, ja. Mach das lieber nicht. Und Austausch über Gefühle. Und die höchste Stufe der Kommunikation ist Offenheit und Aufrichtigkeit oder mit einem Wort Transparenz. Die beiden haben keine Geheimnisse. Man unterscheidet ja gute und schlechte Geheimnisse. Gute Geheimnisse kannst du mal haben, wenn du deiner Frau etwas gekauft hast und willst ihr noch nicht gleich geben, erst Weihnachten, ja, da hast du ein gutes Geheimnis. Aber schlechte Geheimnisse und da auch, man redet über alles, auch über Versagen, über Anfechtung und da muss ein Ehepaar erstmal hinkommen. Da muss sie erstmal hinkommen. Und schaut, ich habe gesagt, ich komme nochmal zurück auf diesen Montagabend. Es gibt einfach bei uns keinen Montagabend, wo wir uns nicht hier aufhalten, in diesem oberen Drittel. Und ich frage euch Verheirateten, wo hält sich eure eheliche Kommunikation überwiegend auf? Hier unten und kommt nur noch ganz selten mal bis zur Stufe 4, hier, und da oben gar nicht mehr? Oder kommt ihr auch dahin? Und ich sage euch, dorthin werdet ihr nicht zwischen Tür und Angel kommen. Da braucht ihr Ruhe, da braucht ihr Muße, da braucht ihr Abgeschiedenheit. Da kann nicht alle Nase lang das Telefon klingeln oder Kinder reingerannt kommen. Wir lieben unsere Kinder. Aber ihr lieben Eltern, ihr müsst euren Kindern beibringen, dass Papa und Mama auch einmal Zeit für sich alleine brauchen. Das kann man den Kindern beibringen, da kriegen die keinen Knacks. Wenn ihr vorhin gedacht habt, ja, du redest vom Eheabend, wir haben drei Kinder zu Hause, wie soll das gehen? Wir hatten auch Kinder zu Hause, aber die mussten im Bett sein. Um 19.45 Uhr ist das Rollo runtergegangen, Sommer oder Winter. Und später, als sie größer waren, mussten sie nicht sofort schlafen, aber sie durften uns nicht mehr stören. Nicht alle naselang kommen, Hunger, Durst, Pipi und so weiter, ja? Nein, sie durften uns nicht mehr stören. Und da haben sie sich auch dran gehalten und haben uns einen schönen Eheabend gewünscht und haben sich verdrollt, ja? Und so war das gut. Das kann man Kindern beibringen. Nun, diese hohe Stufe der Transparenz, der Offenheit, das muss man erstmal erreichen. Jetzt muss ich euch noch ein Erlebnis erzählen. Es ist etliche Jahre her, da war ich in der konservativsten russlanddeutschen Gemeinde, die es auf diesem Erdboden gibt. Ich verrate euch aber nicht, wo es war. Nur der eine Hinweis, es war nicht in Espelkamp. Aber egal, ich komme dahin und frage, wo ist denn der Älteste? Der Bruder guckt mich an, den ich da angesprochen habe, und sagt, wen meinst du? Ich nenne den Namen, sagt er, der ist nicht mehr Ältester. Ich sage, wie bitte? Vor 8 Wochen habe ich doch noch mit ihm telefoniert, da war er's noch, was ist denn passiert? Und dann kommt diese Geschichte, die mir immer noch in den Ohren gellt. Die Tochter dieses Ältesten hatte mit 19 Jahren geheiratet, das ist gut, das kann man machen, das ist kein Problem, aber dann, als sie 20 war, ein Jahr verheiratet, noch keine Kinder, lernt sie im Chat von Computer zu Computer einen Frauenflüsterer kennen. Wisst ihr, was das für Leute sind? Es gibt Pferdeflüsterer und Hundeflüsterer. Es gibt auch Frauenflüsterer. Das sind Männer, die verstehen es, mit charmanten, liebevollen, verführerischen Worten das Herz einer Frau zu stehlen. So Casanova-Typen, ja? Und das hat dieser Mann gemacht. Ein verheirateter Familienvater hat diesem jungen Ding das Herz gestohlen. Die hat sich entschlossen, ihren Mann zu verlassen und mit diesem Familienvater über alle Berge zu verschwinden. Da hatten die sich noch nicht mal gesehen. Die hatten nur hin und her geschrieben, nur Worte ausgetauscht. Der hatte es geschafft, mit Worten das Herz dieser jungen Frau zu erobern. Und wenn du sagst, ich mache sowas nicht, ich war noch nie im Chat, schon gar nicht mit einem fremden Mann, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich habe keinen Computer, ja, das geht auch am Telefon, das geht auch mit einem netten Nachbarn über den Gartenzaun, das geht auch mit einem liebevollen Arbeitskollegen. Jetzt kommt der Punkt, den ich machen will. Wenn das Bedürfnis einer Frau nach liebevoller Kommunikation nicht gestillt ist, wenn sie von ihrem Mann viel Kritik kriegt, viel auf den Deckel, viel einfach in Frage gestellt wird, überhaupt nicht bestätigt und so weiter, keine liebevollen Worte hört und dann kommt so einer daher, dann sind Frauen gefährdet. Bei den Frauen geht es viel mehr über die Ohren, liebe Männer. Bei uns geht alles über die Augen, das wissen wir. Hier sind lauter Männer, die älter als 12 Jahre alt sind, deswegen wissen wir das alle. Bei uns geht das über die Augen. Und das können Frauen überhaupt nicht verstehen. Das werdet ihr im tiefsten Inneren nie verstehen können, wie das bei uns Männern ist. Wir sehen ein Bild von einer Frau, eine fremde Frau. Wir werden sie im Leben niemals treffen, wir werden ihr nie die Hand geben, wir werden nie mit ihr irgendwie reden. Wir sehen nur ein Foto und im Handumdrehen können wir entflammt sein. Es geht alleine über die Augen, geht bei einer Frau nicht. Du kannst einer Frau ein Bild zeigen von einem Mann, hier solche Muskelpakete, so ein Oberkörper, und die guckt das an und die sagt, was ist, was? Das löst bei ihr nichts aus. Ja, liebe Männer, es gibt Männer, die haben hier 100.000 Volt und da oben brennt die Birne nicht, gell? Solche gibt es. Aber lass mir das. Auf jeden Fall, es geht bei der Frau nicht über die Augen in erster Linie. Es geht über die Ohren. Und was ich damit sagen will, ihr lieben Verheirateten, es gibt den besten Schutz für unsere Ehen, ist der Herr Jesus Christus. Aber der zweitbeste ist eine gute, tiefe Kommunikation, dass ihr nicht nur bla bla redet, sondern immer wieder hier hinkommt. Und deswegen lesen wir in guten Ehebüchern oder hören Ehepodcasts, weil dann werden wir angeregt. Ich kann das auch nicht auf Knopfdruck. Ich bin auch ein ganz typischer deutscher Mann, ja. Aber wenn wir so etwas Gutes lesen oder hören, dann können wir viel leichter über unsere Beziehung reden, dann fragen wir, wie ist das bei uns, was können wir lernen, was können wir anders machen, besser machen, ja, tiefe Kommunikation. Und bitte drückt auch Wertschätzung aus. Sagt dem anderen, was er euch bedeutet. Sagt ihm, du, ich bin so dankbar für dich. Ich danke immer wieder, dass wir verheiratet sein dürfen, dass wir immer noch zusammen sein dürfen. Meine Frau und ich jetzt 40 Jahre, ja. Und das müsst ihr ausdrücken. Wenn nicht, ja, dann passiert das hier. Da war eine Frau, eine Referentin, die sprach bei einem Eheseminar vor lauter Frauen über die Wichtigkeit, den Ehemann zu lieben. Okay, dann fragte sie, wie viele von euch lieben denn ihren Ehemann? Zack, alle Hände gingen hoch. Hatte sie nicht anders erwartet. Dann fragte sie, wann hast du denn deinem Ehemann zum letzten Mal gesagt, dass du ihn liebst? Einige konnten sagen, heute. Manche gestern, einige wussten nicht mehr, wann. So, dann wurden sie gebeten, ihre Handys zu nehmen, Smartphones, und ihren Männern eine Textnachricht zu senden, SMS, WhatsApp-Nachricht und so weiter. Nur 4 Worte. Ich liebe dich, Schatz. Die Frauen haben das reingetippt und ging das raus. Dann wurden sie gebeten, aufgefordert, ihre Handys auszutauschen und die eingehenden Texte laut vorzulesen. Hier sind einige Antworten. Sie hat ihm geschrieben, ich liebe dich, Schatz. Er antwortet zurück, wer schreibt hier? Hey, Mutter meiner Kinder, bist du krank? Hat einer geantwortet. Red nicht um den heißen Brei herum, wie viel brauchst du? Haben wir nicht abgemacht, dass wir tagsüber nicht trinken? Hat einer zurückgeantwortet, ja. Wie, hast du schon wieder das Auto geschrottet? Deine Mutter kommt zum Übernachten, stimmt's, auch sehr beliebt bei Männern. Und das Beste zum Schluss, wenn du mir nicht gleich sagst, an wen diese Nachricht eigentlich gehen sollte, werden einige sterben, ja. So, das passiert, wenn sich die Ehepartner nicht auch sagen, hier waren es die Frauen, die es ihren Männern sagen sollten, aber ich bitte noch mehr die Männer, dass ihr das euren Frauen sagt, dass ihr Wertschätzung ausdrückt, dass ihr sagt, ich liebe dich. Und wenn euch irgendetwas hindert daran, das kann auch mal sein. Das haben wir auch erlebt, dass mal irgendetwas sich zwischen uns geschoben hat und da konnten wir das nicht aufrichtig sagen. Da muss man alles dran setzen, dass man das bald wieder sagen kann. Und wir reden über Kommunikation, keinen Tag unbereinigt abschließen. Die Bibel ist sehr praktisch, die sagt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Das ist sehr, sehr unpraktisch. Dann der eine, ja, die Männer, die drehen sich um und schlafen meistens, aber die Frauen liegen dann 2 Stunden wach, weil sie damit nicht fertig werden, ja. Und das ist einfach lieblos, wenn man vorher miteinander betet, wenn man das zur Regel hat, abends zusammen zu beten, dann, ich verrate euch etwas, schmutzige Hände falten sich unheimlich schwer. Ihr werdet nicht beten, wenn ihr voll Groll seid gegen den anderen, ihr werdet das bereinigen. Und dann sind das nur kleine Maulwurfshügel und die werden nicht immer zu solchen Bergen und darum schließt keinen Tag unbereinigt ab. Wenn meine Frau und ich an einem Punkt messen können, dass wir wirklich gewachsen sind in der Ehe, dann ist es an diesem Punkt. Am Anfang konnten wir auch mal 2-3 Tage so sehr kurz angebunden miteinander reden. Dann waren es irgendwann nur noch Stunden, bis der Erste zum anderen gesagt hat, du, das war eben nicht lieb, verzeih mir bitte, ja. Ah, ich habe ja auch gleich so zurückgepoltert, sagt dann der andere, verzeih mir auch, ja. Aber einer muss den Anfang machen. Da kannst du einen Wettbewerb machen. Wer ist der Erste, der das Wort der Vergebung hat, nicht wer das letzte Wort hat? Und heute, kann ich euch sagen, sind es meistens nur noch Minuten, bis der eine zum anderen sagt, bitte, das war eben, ich war aufgeregt, ja, ich habe ruppig geantwortet, bitte verzeih mir. Da könnt ihr wachsen. Und in einer Ehe unter Christus ist viel Heil erfahrbar, aber noch mehr Heilung und jede Menge Heiligung, jede Menge. Das hilft uns. Wir schleifen einander ab, aber wir ermutigen uns auch, in der Heiligung zu leben. Und pflegt intensive geistliche Gemeinschaft, nehmt den Herrn Jesus Christus in eure Mitte und dreht euch um ihn, fangt den Tag mit ihm an, beschließt den Tag mit ihm, lasst ihn in der Mitte sein und lest im Wort, tauscht euch aus, betet zusammen, dient dem Herrn zusammen in der Gemeinde. Das wird alles helfen. Da werdet ihr schon viel Gemeinsamkeit haben, wenn ihr zusammen dem Herrn in der Gemeinde dient. Wir setzen gleich zum Schluss an. Wenn Kommunikation schlecht ist über eine längere Zeit, nicht 3 Tage, sondern über Jahre oder Jahrzehnte, tendieren wir Männer in diese Richtung. Wir werden hart, wir kritisieren Kleinigkeiten, wir blocken das Gespräch ab, wir stehen auf und gehen weg. Frauen sind anders, die tendieren eher in diese Richtung. Nicht jede Frau. Es gibt auch Frauen, die so reagieren, es gibt auch Männer, die so reagieren, aber in der Tendenz ist es so, die Frau neigt eher dazu zu verbittern, sie wird manchmal aggressiv, nörglerisch, rechthaberisch, depressiv, stumm, entwickelt Gefühlsblockaden. Das sind alles Auswirkungen, Folgen von schlechter Kommunikation. Und wenn du sagen musst, oh, das kommt aber immer wieder vor bei mir, oder du als Frau dieses, dann seht ihr, dass eure Kommunikation wahrscheinlich über längere Zeit nicht gut war. Und jetzt wird es nicht auf Knopfdruck gehen, heute Abend, ihr hört einen Vortrag und jetzt ist alles anders, ja. Jetzt haben wir begriffen, wie das läuft. So geht das nicht. Ihr werdet daran arbeiten müssen, aber es beginnt immer mit Buße. Die Wellen der Gerichte Gottes brechen sich am Felsen der Buße. Und so auch hier Buße, Umkehr, Besinnung, es war falsch. Das muss man als Egoismus, als mangelnde Liebe vor Gott und vor dem Partner bekennen. Der Partner hat oft gesagt, rede mehr mit mir, ich vermisse das, ich vermisse tiefe Kommunikation. Und der Mann hat gesagt, ach komm, hab dich nicht so, und hat einfach weitergemacht. Oder umgekehrt, die Frau hat nicht gut kommuniziert, da muss man Buße tun und alles von Gott erwarten. Nicht denken, jetzt ist der andere ein glänzender Kommunikator, weil er einen Vortrag gehört hat. Bitte den Herrn, dass er verändert, aber ich sage dir, er wird bei dir anfangen, in deinem Herzen, wenn du um Veränderung betest, und dann wird er vielleicht auch den Ehepartner verändern. Und nehmt Hilfe in Anspruch, ich werde das gleich im zweiten Vortrag etwas weiter ausführen, nehmt Hilfe in Anspruch, seid nicht zu stolz, sprecht ein anderes Ehepaar an, geht mal zu einem Seelsorger, wenn es irgendwo einen gibt, der helfen kann, ja. Hilfe in Anspruch nehmen. Nicht sagen, nix, das geht niemand was an und unsere Ehenöte, wehe, du trägst die nach außen. Natürlich darf man die nicht auf ein Silbertablett durch die Gegend tragen. Das ist falsch. Aber ihr Ehemänner, ihr dürft euren Frauen auch nicht verwehren, wenn sie leiden, dass sie Hilfe suchen. Meistens sind es die Frauen, die anfangen. Und wenn mich Männer anrufen und wollen Hilfe, wenn ich ein bisschen mit ihnen geredet habe, kommt raus, die Frau hat ihnen ein Ultimatum gesetzt und hat gesagt, wenn du jetzt den Wilfried nicht anrufst, dann bin ich weg. Ja, und dann rufen sie an, vorher nicht. Es ist so. Nie die Hoffnung aufgeben. Nie die Hoffnung aufgeben. Ihr werdet im zweiten Vortrag das schönste Beispiel sehen, das wir in 40 Jahren erlebt haben, meine Frau und ich. Ihr werdet ein grandioses Beispiel sehen, wie Gott eine Ehe gerettet hat. Ihr werdet die Leute sehen. Jetzt seht ihr dieses Bild, das hängt ja in vielen Firmen am schwarzen Brett und ich habe es auch schon in Privathäusern gesehen. Ihr seht, der Storch, der hat den Frosch schon halb verschlungen und denkt, das gibt mal heute ein gutes Mittagessen. Dann fängt er an, sich seiner Haut zu wehren, drückt dem die Gurgel zu, dem quillen schon die Augen raus. Und es ist hier offen gelassen, wie das ausgegangen ist. Aber ich glaube, er hat ihn wieder ausgespuckt, weil der nicht aufgegeben hat. Ja? Der hat nicht aufgegeben. Und du darfst auch nicht aufgeben. Es ist immer zu früh aufzugeben. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, mehr wie der Frosch oder wie der Storch. Spielt keine Rolle. Nicht aufgeben. Ihr werdet sehen gleich im nächsten Vortrag, was dieses Ehepaar erlebt hat. Letzte Folie. Worte schaffen Welten. Wir haben gehört, ich fasse zusammen, die Atmosphäre zwischen Menschen wird im Wesentlichen durch Worte geprägt. Wir wissen, Mimik, Gestik, Tonfall und so weiter kommt hinzu. Aber das Wesentliche sind die Worte, die wir gebrauchen. Und eine Ehebeziehung kann durch liebevolle, wertschätzende, zusichernde Worte ganz entscheidend positiv bestimmt werden. Ganz entscheidend. Und darum, lieber Ehemann, liebe Ehefrau, vermeide harte, ruppige, böse Worte. Vermeide auch Ironie, Sarkasmus, Zynismus. Das ist die Steigerung von Ironie. Na, du bist aber gerade nett zu mir. Ja, er ist gar nicht nett, ja, aber man sagt, du bist aber gerade nett zu mir. Ist ironisch geredet und sarkastisch, zynistisch. Denke daran, Worte schaffen Welten. Gott hat diese Welt ins Dasein gesprochen. Er trägt und erhält alle Dinge durch sein kräftiges Wort. Worte schaffen Welten, übrigens nicht nur in Ehen und Familien, auch in den Gemeinden. Hier sind etliche Gemeinden vertreten. Jede Gemeinde hat auch eine Kommunikationskultur und arbeitet daran, dass ihr eine gute, offene Kommunikationskultur habt. Das kann in vielen Gemeinden besser werden, in unserer auch, aber wahrscheinlich auch in eurer. So, wir haben es gut geschafft, also ihr werdet 40 Minuten Pause haben. Liebe und Respekt ist ein Ehebuch, das lange Zeit auf Platz 1 stand. Das Buch gibt es schon so lange.